Ja, hallo. Hier nochmal an alle. Ich darf heute das Buch Nehemia zu einem Abschluss bringen. Ja, das letzte Kapitel, Kapitel 13, und ich werde es zu Beginn einmal komplett vorlesen, bevor wir mit der Betrachtung beginnen. Nehemia, Kapitel 13. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Vorher aber hatte Eliaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Während aber dies geschah, war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasastas des Königs von Babel war ich zum König zurückgegangen. Aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, das Eliaschib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr. Und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, so dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach: Warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern, und ich setzte Schelemja, den Priester, und Zadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein. Und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakkurs, des Sohnes Matanias, denn sie wurden für treu erachtet. Und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu besorgen. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Garben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Türer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen, und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Waren über Nacht draußen vor Jerusalem. Ein- und zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Asdod, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb asdoditisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich, und er war von seinem Gott geliebt. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zur Sünde. Und nun muss man von euch hören, dass ihr dieses ganz große Unrecht tut und euch so an unserem Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt? Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des Hohenpriesters, hatte sich mit Sanballat, dem Horoniter, verschwägert. Den jagte ich von mir weg. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. So reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Ja, der Abschluss des Buches Nehemia. Bevor wir mit der genaueren Betrachtung beginnen, ist hier eine Sache zu klären, nämlich eine exegetische Sache. Und zwar, wer sich den Anfang durchliest, kann ja etwas ins Stutzen kommen, denn wir lesen ja in Kapitel 12 von diesem Fest, dann lesen wir ja Kapitel 12, Vers 44, wie es da heißt, zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt und so weiter. Und dann beginnt Kapitel 13 wieder mit, zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen. Also scheint eigentlich recht in etwa zur gleichen Zeit abzulaufen, aber dann auf einmal lesen wir in Vers 4, vorher aber, also vor dem, was in Kapitel 13, 1 bis 3 steht, vorher aber hatte Eliaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt. Also vor den Geschehnissen von den Versen 1 bis 3 geschah das mit dieser Kammer. Und wiederum lesen wir dann in Vers 6, während aber dies geschah, das heißt, als diese Kammer diesem Tobia bereitgestellt wurde, war Nehemia bereits wieder in Babel. Wir wissen aber, gerade wenn wir jetzt, entweder wir rechnen, weil es ja steht, dass er im 32. Jahr zurückgekehrt ist, oder wir gehen einfach in Kapitel 5, dort lesen wir, dass er, ich kann es auch vorlesen, genau, 5,14, auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich von 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Also er war 12 Jahre Statthalter, bevor er zurückging. Also, ja, das kann jetzt etwas, dadurch wird es etwas seltsam, diese Anfügung von Kapitel 13 an Kapitel 12. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und wenn nicht, dann glaubt ihr mir einfach, dass es stimmt. Nein. Wie lösen wir das auf? Nun so, dass Kapitel 13, auch wenn es hier sich scheinbar so nahtlos an Kapitel 12 anfügt, als Gesamtes im Buch angefügt wurde, also dem 12. Kapitel, und als Gesamtes auch eine spätere Zeit beschreibt. Anders ausgedrückt, Nehemia 13, 1 bis 3 beschreiben etwas, was sogar nach dem Rest aus Kapitel 13 geschieht. Versteht ihr das? Denn alles andere geschah ja vorher. Also es war dieses Fest in Kapitel 12. Anschließend war Nehemia weitere, also die vollen 12 Jahre Statthalter in Jerusalem. Er kehrte zurück. In dieser Zeit sind all diese Missstände aufgetreten, von denen wir gelesen haben. Er kam zurück, brachte alles wieder in Ordnung. Nachdem alles wieder in Ordnung war, geschieht Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Das heißt, dann geschieht diese Gesetzeslesung und diese Korrektur mit den Ammonitern und Moabitern. Ich hoffe, soweit klar. Das wirkt vielleicht etwas seltsam, aber wir haben sowas Ähnliches schon mal in den Büchern Esra und Nehemia gesehen, und das liegt wohl daran, dass es diese Bücher zu großen Teilen eine Zusammenfügung von Einzelberichten sind. Etwas Ähnliches haben wir in Esra 4 erlebt. Ich werde jetzt nicht nochmal extra dorthin gehen, aber dort finden wir auch einen sehr für uns vielleicht merkwürdigen Übergang, aber das liegt eben an dieser Zusammenfügung mehrerer Einzelberichte. Und sehen wir auch, ja, also das tut der Inspiration keinen Abbruch, das sehen wir auch an anderen Stellen der Schrift. Gott hat sich eben entschieden, sein Wort so zusammenzusetzen, und wenn wir es genau studieren, dann kriegen wir das auch raus und verstehen, was das Ganze zu bedeuten hat. So, nun, da wir das geklärt haben, sind wir bereit, uns das Buch anzuschauen. Also ich gehe nochmal kurz im Speziellen durch das Kapitel. Was sehen wir? Nun, wir merken hoffentlich, wir sehen einen ziemlichen Bruch zum übrigen Buch. Ja? Nach diesem ständigen Aufwärtstrend ist es wie so ein Knicks auf einmal. Auf einmal bricht das Ganze ein, was bisher Stück für Stück aufgebaut wurde und zu diesem wunderbaren 12. Kapitel und dieser Feier geführt hat. Es bricht ein. Ich hatte es beim letzten Mal schon angedeutet und gesagt. Nun, was sehen wir, was lesen wir? Wie gesagt, die Verse 1 bis 3, ein wiederhergestellter Zustand, das Gesetz wird wieder gelesen und ihm wird auch unverzüglich gehorcht. Dann aber, wir lesen in den Versen 4 bis 9, dass eben diesem Tobia, dieser Mann, der wohl Statthalter von Ammon war, war vielleicht trotzdem jüdische Wurzeln hat, aber eben Statthalter von Ammon, und auch der versucht hat, den Mauerbau zu verhindern, dass mit diesem nun so starke Allianzen geschlossen wurde, dass er sogar im Tempelareal ein Zimmer bekommen hat, was nicht in Ordnung ist. Nehemia sieht das und räumt diese Kammer wieder. Dann Verse 10 bis 14. Er stellt fest, dass die Tempelabgaben, die Zehnten, nicht mehr gegeben wurden. Und dass infolgedessen die Tempeldiener, die Leviten, auch nicht mehr ihren Dienst taten, da sie ja nicht mehr, sie brauchten ja einen Lebensunterhalt. Auch das wird in Ordnung gebracht. Dann von den Versen 15 bis 22 entdeckt er, dass der Sabbat nicht mehr gehalten wird. Einerseits von den Juden selbst, andererseits dadurch, dass sie, also indem sie Arbeiten verrichten, andererseits indem sie Fremde kommen lassen und sich Dinge verkaufen lassen. Auch dies wird korrigiert, und dann zuletzt sehen wir noch, dass er entdeckt, dass wiederum, wie wir schon einmal besonders in Esra gesehen hatten, dass Ehen von Juden und Nichtjuden geschlossen wurden und dass so wirklich ja einfach diese Absonderung nicht eingehalten wurde, und wir sehen auch schon, was für Auswirkungen hatte. Die Kinder konnten nicht mal richtig, waren nicht mal mehr richtig der jüdischen Sprache mächtig. Und das lässt uns auch etwas erahnen, was das bedeuten würde, würde das fortgeführt werden. Es würde bedeuten, dass das jüdische Volk sich langsam, aber stetig und sicher im Völkermeer auflösen würde, wie all die anderen Völker eben auch. Auch dagegen geht er vor. Wir sehen auch, dass es bis in die höchsten ja, religiösen Kreise sich durchzog und dass sogar dieser Verwandte des hohen Priesters, dessen Name hier nicht mal genannt wird, er wird nur ein Sohn Jojadas, der wiederum ein Sohn Eliaschibs war, genannt. Dieser wird sogar verjagt, und der Geschichtsschreiber Flavius Josephus überliefert, dass es wohl dieser war, der dann eben zu seinem Schwiegervater Sanballat floh. Und dass diese wohl dann auf dem Berg Gerizim den samaritischen Götzenkult eingerichtet haben. Und dass dort dann wohl auch die Zuflucht gefunden haben, die eben von Nehemia und den übrigen, ja, vertrieben wurden und eben dort dann mit diesem Götzenkult installiert haben. Und dann haben wir noch in den Versen 30 und 31 eine Gesamtzusammenfassung. Er richtet allgemein einfach die Ordnung wieder ein. Und es endet mit diesem Gebet: Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. In diesem Kapitel kann man nun viel wieder sehen von Nehemia als Person und seinem Gebetsleben, auch von eben gerade dieses Vorgehen gegen wieder aufgekommene Missstände. Und darin steckt viel, was zum Vorbild genommen werden kann, zur Ermutigung. Aber ich möchte zuvor noch auf eine andere Sache hinweisen, die ja, ich auch schon mal in einer anderen Predigt, allerdings schon vor geraumer Zeit, darauf hingewiesen habe. Und die diesem Kapitel eine weitaus tiefere und theologischere Bedeutung verleiht. Nämlich muss uns bewusst sein, dieses Kapitel ist das letzte geschichtliche Kapitel des Alten Testaments. Es steht zwar nicht am Ende des Alten Testaments, aber das liegt eben an der Anordnung, dass wir zuerst die geschichtlichen Bücher haben, dann die poetischen Weisheitsbücher und dann die prophetischen Bücher. Aber dieses Kapitel ist geschichtlich das Letzte, was uns vom Alten Testament berichtet wird. Und das prophetische Gegenstück dazu ist der Prophet Maleachi, der eben wohl in dieser Zeit prophezeit hat, als Nehemia weg war und all diese Dinge aufkamen. Und dieser steht dann auch wirklich tatsächlich am Ende des Alten Testaments. Und wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, dann muss uns das etwas lehren. Dann denken wir darüber nach, ja, das Ende des Alten Testaments und normalerweise am Ende eines Buches, vor allem wenn es ein Lehrbuch ist, da muss ja irgendein Fazit stehen. Irgendetwas, was dabei herauskommt. Und darum denken wir nun darüber nach, was ist nun herausgekommen aus dem Buch des Alten Testaments? Und was wir sehen ist, dass wir im Buch Nehemia quasi wie nochmal eine Zusammenfassung dessen haben, was die ganze Zeit geschah. Gott hat wieder abermals begonnen, sein Volk aufzubauen, sein Volk zu segnen, und am Ende ist alles wieder in sich zusammengefallen. Das ist der deprimierende Schluss des Alten Testaments. Ich habe es, ja, wie schon beim letzten Mal, möchte ich es vergleichen. Wir können das Alte Testament durch diese Brille sehen, wie als ob es eine Langzeitstudie ist. Ja, so eine wissenschaftliche Studie, die heute gemacht wird, zum Beispiel um die Wirkungsweise von Medikamenten zu erforschen. Also man lässt eine Person über längere Zeit dieses Medikament nehmen und dokumentiert, was geschieht, wie es anschlägt, wie nicht, was für Nebenwirkungen auftreten. Und so kann man das Alte Testament sehen als wie eine Studie mit dem Ziel, kann eine Gruppe von Menschen dazu gebracht werden, auf Dauer ihren Gott gehorsam und treu zu sein. Wie wurde vorgegangen? Nun, Gott hat erstmal ein komplett neues Volk geschaffen, aus Abraham heraus. Er hat dieses Volk 400 Jahre in Ägypten lernen lassen, was es heißt, ohne Gott zu leben, in der Sklaverei. Er rettet sie mit großen Wundern, zeigt also sowohl seine Macht als auch seine Gnade. Und gibt ihnen dann auch noch ein explizites Gesetz, in dem er ihnen genau sagt, was sie tun sollen. Also man kann nicht sagen, dass sie einfach zu vorbelastet waren, man kann nicht sagen, dass sie nicht wussten, was sie tun sollen. Gott schafft die perfekten Bedingungen, aber wir sehen schon auf den ersten Metern dieses Projektes, dass es immer wieder zu, ja, droht zu scheitern, beziehungsweise dass eben doch immer wieder Ungehorsam aufkommt und eben Gott in seiner Gnade das Ganze wieder richtet, immer wieder neu aufrichtet. Er gibt ihnen ein eigenes Land, wo sie abgesondert von der sündigen Welt leben sollen. Aber wir merken, dass auch das nicht funktioniert. Wir haben 300 Jahre Richterzeit, wo eben sie einfach mit dem Gesetz Gott treu leben sollten, was überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir 450 Jahre Zeit, wo ein König über sie herrscht, der Ordnung schaffen soll. Und auch das ist krachend gescheitert. Am Ende dieser Zeit werden sie von Gott in die Verbannung geschickt. Und eben in Esra Nehemia werden sie nochmal zurückgeführt, wo quasi ein letzter Versuch ist, ob sie es jetzt endlich gelernt haben. Und wir sehen in Nehemia, es hat immer noch nicht funktioniert. Das ist das Fazit des Alten Testaments. Und so sieht man auch sinnbildlich, wenn wir den letzten Vers von Maleachi lesen, also das Letzte, was Gott im Alten Testament sagt. Ich lese 23 und 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. Also auf der einen Seite ist hier eine Verheißung, dass da dieser Elia kommt. Aber auf der anderen Seite können wir auch doch darin lesen, es bedeutet, selbst nach all dieser Zeit seid ihr immer noch so in Sünde und verdorben, dass wenn ich ohne vorher einzugreifen kommen würde, euch mit dem Band schlagen müsste. Das ist das Fazit der Zeit des Alten Testaments. Was lehrt uns das? Was lehrt uns das? Es lehrt uns diese einfach so wichtige und tiefgreifende Wahrheit, eben dass der Mensch so unter der Macht der Sünde steht und so in Sünde steckt, dass er nicht niemals dazu gebracht werden kann oder dass er es nicht vermag, Gott wirklich selbst nachzufolgen, zu Gott umzukehren. Und damit bildet eben das Alte Testament die einzig passende Grundlage für das Neue Testament, für Christus. Es ist, alles weist eben auch auf diese Weise auf Jesus hin, auf das Eingreifen Gottes. Es hinterlässt diese Verzweiflung, es hinterlässt den Menschen unter der Verzweiflung unter sich selbst, sodass er bereit ist, Christus anzunehmen. Und das ist die Erfahrung, die ja auch jeder selbst persönlich in seinem Leben machen muss, bevor er fähig ist, Christus zu empfangen. Und so hat auch Gott diese Sache hinlänglich gezeigt in der Zeit des Alten Testaments, bevor er seinen Sohn sandte. Ich möchte dazu einmal ein paar Verse aus Galater 4 lesen. Galater 4, 4 bis 6. Als aber die Zeit erfüllt war, nach all dieser Zeit und dann auch nach diesen 300 Jahren, 400 Jahren Wartezeit dazwischen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Also all das, was wir im Alten Testament an Geschichte finden, es steckt natürlich viel drin, einiges, aber es weist auch einfach darauf hin, auf diesen, oder führt zu diesem Zustand der Verzweiflung, der uns bereit macht, den Herrn Jesus als Erlöser aufzunehmen, der dann kommt, endlich dieses Elend überwindet, indem er selbst erstmal die Macht der Sünde überwindet durch ein sündloses Leben und dann am Kreuz auch den Fluch der Sünde und auch dort letztlich die Macht der Sünde über uns bricht und uns befähigt, endlich diesen Fluch, diesen Teufelskreis der Sünde zu entkommen. Und auch möchte ich darauf ermutigen, das Alte Testament, wenn es auch immer wieder mit diesem Blick zu lesen, wenn man dort von so viel Verkehrtem und so viel Schlechtem und Verfall liest, mit diesem Blick zu lesen, das sind wir ohne Christus. Da muss alles hinführen. Zu Tod, zu Leid, zu Sünde ohne Jesus. Wir brauchen den Herrn. Und hier diese wunderbare Verheißung, dass eben in Christus nun wir vom Gesetz losgekauft werden. Das heißt, dass diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, ausgetilgt wird und auch den Geist Gottes bekommen, indem wir endlich rufen können, Abba, Vater, mit Gott versöhnt sind. Aber ich möchte auch, ja, wir können auch daran sehen, solange wie das Alte Testament eben ist und manchmal sich auch dann vielleicht auch etwas langwierig liest, solange kann auch der Weg zur persönlichen Sündenerkenntnis sein, bis man endlich dahin kommt, dass alles Entschuldigen aufhört, dass alles fleischliche Mühen aufhört, bis man sich ganz vor Gott in den Staub beugt. Ebenso ist auch das bei uns ein langer und langwieriger Prozess, oder kann es sein, aber erst nötig, denn wer das noch nicht getan hat, wer sich noch nicht so vor Gott wirklich gebeugt hat und seine völlige Verkehrtheit und Sünde und Verlorenheit so eingesehen hat, dass er sich völlig vor Gott beugt und sich vor ihm aufgibt und dahin gibt, erst der ist fähig, Christus aufzunehmen. Und auch das dürfen wir aus diesem 13. Kapitel mitnehmen. Aber doch können wir auf der anderen Seite auch, also wir wissen, heute ist Christus gekommen, die Erlösung ist da, wir sind nicht mehr unter dem Fluch der Sünde, und doch müssen wir aber auch sehen, dass vieles, was eben an diesem Schlechten in Nehemia gesehen wird, sich auch in der Kirchengeschichte widerspiegelt. Und das liegt eben daran, bis der Herr ein zweites Mal gekommen ist, wird die Macht, die Sündenkraft, die in dieser Welt herrscht, die eben wie die Schwerkraft immer wieder nach unten zieht, zieht auch noch weiter an uns, an der Gemeinde und an jedem Einzelnen, sodass unsere Kämpfe doch oftmals den von Nehemia hier gleichen. Und das ist auch eine Wahrheit, die irgendwo ernüchtert, aber die man annehmen muss, um wirklich nicht zu verzweifeln, wenn man im Dienst steht. Dass man annimmt, ja, solange wir hier dienen an der Gemeinde, wird diese Kraft genauso nach unten ziehen, wie sie an Israel nach unten gezogen hat. Genauso wird immer wieder, ja, wird sie an mir nach unten ziehen, sodass auch bei mir immer wieder eben diese Umkehr und Buße nötig ist, und wird sie auch an der Gemeinde nach unten ziehen. Und wir sehen das an vielen Beispielen, denn welche Strömung, welche Denomination und Kirche konnte über die Zeit der nach unten ziehenden Macht der Sünde widerstehen? Auf Dauer leider keine. Und so stehen wir heute nach 2000 Jahren Kirchengeschichte mit zahlreichen verschiedenen Kirchen, die alles verkünden, nur nicht das wahre Evangelium oftmals. Und diese Wahrheit wollen wir ins Auge sehen, müssen wir ins Auge sehen, wenn wir den Dienst dennoch treu tun wollen, denn dazu sind wir trotz allem aufgefordert. Und so wollen wir nun uns noch näher den Geschehnissen hier in Nehemia einmal widmen. Was ist genau passiert? Nun, zuerst ist interessant zu betrachten, dass all die Dinge, die nun geschehen an Sünde, solche sind, von denen sie in Kapitel 10 versprochen haben, sie nie wieder zu tun. Das ist das erste Interessante. Wir sehen zum Beispiel, ich gehe einmal zu Nehemia 10, in Vers 30 wird ganz allgemein gesagt, dass sie schwören und sich eidlich verpflichten im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn unseres Herrschers zu halten und zu tun. Dann sehen wir ganz speziell im nächsten Vers auch, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben. Gebrochen. Vers 32. Auch, dass, wenn die Völker des Landes am Sabbat Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen. Gebrochen. Und dass wir im 7. Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten. Gut, davon haben wir nun kein Beispiel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gehalten wurde, wenn alles andere gebrochen wurde. Und dann noch Vers 33 bis Ende, ich lese nicht alles. Und wir legen uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben, für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumonden und Festtagen und für das Geheiligte und für die Sündopfer, um für Israel Sühnung zu erwirken und für den ganzen Dienst im Haus unseres Gottes. Also sie verpflichten sich, den Gottesdienst zu bezahlen. Gebrochen. Alles hinfällig, was sie damals versprochen und geschworen haben. Und wir fragen uns vielleicht mit Recht, wie kam es dazu? Wie kommt dieses Umdenken aus dieser geistlichen Freude und Euphorie hin zu wieder diesem völligen Abfall davon? Nun, ein Prinzip, was wir auf jeden Fall in diesen Geschichten immer wieder finden, ist, was wir im Deutschen mit diesem Sprichwort zum Ausdruck bringen, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. In der Regel fällt zuerst die Oberschicht, das sehen wir immer wieder, auch in Israel. Und wir sehen auf der einen Seite auf jeden Fall in diesen Versen, dass eben auch die Oberschicht durchzogen ist von der Sünde, gerade die religiöse Oberschicht, die geistliche Führung. Und im geistlichen Gegenstück in Maleachi, wird es noch deutlicher. Nur um einen Vers zu nennen oder prinzipiell zu zeigen, wir haben dieses Buch ja schon genauer betrachtet in der Vergangenheit, aber wir sehen allein schon in Kapitel 1 und 2, richtet sich nicht umsonst der größte Teil der Ermahnung an die Priesterschaft, weil diese den Verfall verschuldet haben. Es beginnt schon die Ermahnung in 1,6, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun euer Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Und so weiter. Aber er spricht zu den Priestern, zu euch Priestern. Und dann 2,1 nochmal. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Eine weitere Ermahnung. Wenn die Leiterschaft krankt, die geistliche Führung, wenn der Hirte irre geht, dann folgen ihm auch die Schafe in die Irre. Und das sehen wir hier deutlich. Wir sehen es auch schlicht daran, als Nehemia noch da war und sie auf gute Wege führte, da funktionierte es auch, aber als er weg war und keiner in diese Lücke eintrat, oder zumindest keiner richtig und gut in diese Lücke trat, ging alles den Bach runter. Und wir sehen es dann auch wiederum daran, dass Nehemia dieses Prinzip erkannt hat, indem wir immer wieder sehen, dass er auch, abgesehen von sich, gottessüchtige Männer in Verantwortungspositionen setzt. Zum Beispiel in 13, Vers 13. Und ich setzte Schelemja, den Priester, und Zadok, den Schreiber, und Pedaja von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein. Und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakkurs, des Sohnes Matanjas, denn sie wurden für treu erachtet. Er sucht nach treuen Männern, um damit die Schlüsselposition zu füllen, um eben dieser Entwicklung zumindest eine Bremse zu geben. Und eben solches fanden wir auch schon in Kapitel 7. Dort tat er genau das Gleiche. Ich nenne nur die Stelle. Ja, in 7, 1 und 2. Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und nach was für Männern sucht er? Nach solchen, die treu sind, die zuverlässig sind und die gottesfürchtig sind. Das sind die wichtigsten Eigenschaften für Männer, ja, in Leitungspositionen, damit es nicht bergab geht. Und sonst können wir natürlich sehen, was macht sich breit? Die Wurzel des Übels ist letztlich mangelnde Gottesfurcht. Und die führt erstens darin, dass Pragmatismus aufkommt. Und wir können es natürlich auch überprüfen, inwieweit stecken diese Gedanken vielleicht auch in uns oder sind wir darin versucht oder angefochten. Pragmatismus, inwiefern eben das die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit den Nachbarn höher geschätzt werden als die Absonderung. Eben gerade diese Verschwägerung und Verbindung mit diesem Sanballat, der ja Statthalter von Samaria war, und diesem Tobia, der Statthalter von Ammon war, entsprang letztlich wirtschaftlichen und politischen Gründen, damit eben da daraus Vorteile gezogen werden können. Aber die Gottesfurcht wurde, wie wir sehen, dafür geopfert. Pragmatismus macht sich breit. Wir sehen auch daran, dass die rein äußerliche Mauer, die Nehemia gebaut hatte, nichts bringt, solange die Mauer im Herzen nicht steht, die Mauer zur Sünde. Äußere Absonderung bringt nichts, wenn sie innerlich nicht bestätigt wird. Und genauso macht sich dadurch auch die Sinnlichkeit breit, eben, und daran allein sind diese Ehen mit den Nachbarvölkern zu erklären. Warum? Weil eben das Sinnliche, das Auge, ja, dass dem, ja, dass das Wichtige genommen wird, die Lust, die aufkommt, wichtiger genommen wird als die Gottesfurcht. Bin ich bereit, auch meine Gefühle und meine Lüste zurückzustellen, wenn es um die Ehre Gottes geht? Es geht um mangelnde, es resultiert aus mangelnder Gottesfurcht. Und genauso resultiert aus dem Pragmatismus, Sinnlichkeit und eben auch Habsucht. Eindeutig einmal daran, dass der Zehnte und die Abgaben nicht gegeben wurden und daran, dass auch der Sabbat nicht eingehalten wurde, um dort eben Gewinn und Profit zu machen, mit der Arbeit voranzukommen. Habsucht, die Dinge dieser Welt werden wichtiger genommen als die ewigen Dinge. Und wir sehen darin auch diesen großen Kontrast zu Kapitel 12. In Kapitel 12 hieß es noch, ich lese einmal Kapitel 12, nochmal Vers 44. Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer der Erstlinge und der Zehnten dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten sammeln sollten. Denn Juda hatte Freude an den Priestern und den Leviten, die im Dienst standen. Ja, sie gaben gern die Abgaben. Sie waren gern bereit, von ihren materiellen Mitteln abzugeben, weil sie Freude an Gott und an seiner Verehrung hatten. Und nun wird er das genaue Gegenteil. Und wiederum die Frage, wo stehe ich, wo steht mein Herz? Ich, was ist mir wichtig? Wofür gebe ich gern auch zum Beispiel mein Geld? Muss es ein neues Handy sein oder was weiß ich, oder ein Urlaub? Oder freue ich mich, es in das Werk des Herrn zu geben? Und natürlich müssen wir auch sehen und bedenken, dass in so einer Erweckung, wie sie in Israel eben geschehen ist, auch immer ein großes Mitläufertum entsteht, das genauso in die andere Richtung schlägt, sobald die Führung oder die Mehrheit wieder in die andere Richtung geht. Alles Dinge, die sich breit machen und die diesen und solch einen Abfall eben bewirken. Das ist geschehen. Was tat nun Nehemia? Wie reagiert er darauf? Nun, das Erste, was wir auf jeden Fall sehen können, ist, er geht entschlossen gegen diese Sünden vor. Er stemmt sich gegen den Fall, gegen diese zerstörerische Kraft der Sünde, die in dieser Welt wirkt. Er stemmt sich gegen den Abfall. Und das ist auch das Erste, was wir noch unabhängig davon, wie er das macht, aber als Vorbild wirklich nehmen müssen. Wir sind in einer Welt, in der Sünde, die Sünde Kraft hat und nach unten zieht. Wir müssen uns dagegen stemmen. Wir dürfen die Sünde nicht gewähren lassen, weder in unserem Leben noch in der Gemeinde. Wir müssen uns dagegen stemmen, gegen den Abfall. Wir können nicht einfach zusehen, wenn die Sünde unter Gläubigen an Einfluss gewinnt. Aber nun genau, wie tut er das? Und das können wir am besten so beschreiben, er geht hart und impulsiv dagegen vor. Nun, ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, als ihr oder als ich das gerade gelesen habe an manchen Stellen hier. Nun, das Erste, was wir sehen, war in Vers 8, wo es heißt, er warf die Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus. Er befiehlt, sie zu reinigen. Vers 11, er stritt mit den Vorstehern, er streitet, er diskutiert nicht, er redet nicht, er streitet. In Vers 15 verwarnt er die Leute, die den Sabbat brechen. In Vers 17 streitet er wieder mit den Vornehmsten. Vers 19 befiehlt er, die Tore zu schließen. Vers 21 verwarnt er wieder die Türer, dass er Hand an sie legen wird, wenn sie nicht verschwinden. Und dann der Höhepunkt in Vers 25, und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen. Und raufte ihn das Haar, und andere Übersetzungen schreiben, und raufte ihn die Haare aus und beschwor sie bei Gott und sprach und so weiter. Also, ich denke, mit impulsiv trifft man das Vorgehen hier doch sehr gut. Was denken wir nun darüber, was er hier tut? Nehmen wir uns das zum Vorbild, anderen die Haare auszureißen? Ja, nicht. Nun, auf der einen Seite lässt doch die Vorgehensweise unweigerlich auch an Jesus im Tempel denken, die auch doch sehr getrieben ist, doch sehr, ja auch nicht weich ist, wo er auch sogar gewalttätig wird, um eben den Tempel zu reinigen. Und wir denken vielleicht auch an den Vers, an den die Jünger dachten, als sie Jesus sahen, wo es heißt, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und doch müssen wir natürlich auch bekennen, dass der Sohn Gottes ein sündlos vollkommener Mensch war und Nehemia eben nicht. Und deshalb müssen wir nicht alles, was hier nun steht, als in vollem Umfang richtig und vorbildlich betrachten. Wir können auch nicht alles verurteilen, aber zumindest nicht bei ihm in seiner Situation. Aber zu beginnen, vor Zorn anderen die Haare auszureißen, wirkt dann doch nach ungezügelten Emotionen. Nehmen wir es uns einfach so an, es gibt heiligen Zorn, der aufkommen kann. Es gibt heiligen Zorn, der einen mit Eifer gegen wirklich gravierende Missstände vorgehen lässt. Und doch bedenken wir auch, was in Jakobus 1,20 steht, der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Es gibt keine Entschuldigung dafür, einfach sein ungehalten zu sein, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Und in den Sprüchen, ich kann gerade den Vers nicht nennen, weil mir das spontan kommt, aber da heißt es ja auch, ein zornmütiger Mann ist wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern, also schutzlos, was ja auch sehr gut mit den Mauern zu Nehemia passt. Bedenken wir beides. Es ist ja doch recht bei in den gegebenen Umständen hart oder bestimmt gegen Sünde vorzugehen, bedenken wir aber, dass Selbstbeherrschung doch eine Frucht des Geistes ist. Nun, was tat er spezifisch? Nehmen wir uns darauf auch noch kurz Zeit, darüber uns Gedanken zu machen. In Vers 8 und 9 sehen wir auf jeden Fall, sobald er sieht, dass hier dieses Zimmer ist, er greift durch, wenn wir auf jeden Fall betrachten. Er lässt das nicht einfach geschehen und geht weiter, ignoriert es nicht, er greift durch, auch bei den anderen Dingen. In Vers 11 sehen wir auch etwas, da stritt ich mit den Vorstehern, also er geht auf die Verantwortlichen zu und nimmt sie in die Pflicht. Kann man sich auch als Vorbild nehmen. In Vers 13, was ich schon genannt hatte, er setzt gottesfürchtige Personen als Leiter ein. Sowohl in den Versen 18 als auch 26 sehen wir, dass er doch an ihre Gottesfurcht appelliert, wenn er mit ihnen streitet. Machten es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Appelliert an ihre Gottesfurcht. Er ermahnt, sehen wir mehrfach. Er setzt wirklich Grenzen in Vers 19, wenn er befiehlt, die Tore am Sabbat zu schließen. Er bleibt hartnäckig, wenn die Türer vor der Tür bleiben und lässt sich nicht durch ihre Hartnäckigkeit überwinden. Und auf jeden Fall können wir sagen, er übt Zucht, er lässt es nicht geschehen, um das als Anwendung auf die Gemeindezucht zu nehmen, auch wenn wir hier natürlich in einer anderen Zeit und in anderen Umständen sind. Aber was wir auf jeden Fall sehen, er lässt die Sünde nicht einfach gewähren. Und darum geht es ja auch bei der Gemeindezucht, dass man eben solch gravierende, gottverehrende, verunehrende Sünde nicht einfach duldet. Und was wir auch noch als Prinzip darin sehen können, er hat keine Angst, sich Feinde zu machen mit seinem Vorgehen, wenn er für Gott hier eifert. Einen Punkt müssen wir aber noch auf jeden Fall bedenken in diesem Kapitel, denn wir können auch daran denken, was Nehemia dachte, weil er es in einigen Versen zum Ausdruck bringt. Diese vier kurzen Stoßgebete gibt uns viel Aufschluss über das, was in seinem Herzen bei all diesem vorgeht. Das erste davon finden wir in Vers 14, dann in Vers 22, in Vers 29 und in Vers 31. Vers 14 lesen wir, gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Was wir in all diesen Gebeten finden, ist, dass er Gott immer wieder bittet, doch an seine Taten zu gedenken. Und das ist kein Ausbruch von Selbstgerechtigkeit und Selbstrechtfertigung, sondern einfach in dem Bewusstsein, wie vergänglich seine eigene Arbeit ist. Und in dem Bewusstsein, wie wenig die Menschen gedenken und danken, ist seine Hoffnung und sein weiterer Antrieb, dass Gott daran gedenkt und gedenken soll. Und in diesem Vers, gerade in Vers 14, sehen wir auch, beziehungsweise wir können auch daraus schlussfolgern, je nachdem wie er es meint, aber gedenke mir dessen, mein Gott, gedenke, tilge die Wohltaten nicht aus. Und das kann dann entweder heißen, die Erinnerung an meine Wohltaten, aber es kann doch auch die Hoffnung damit einherschwingen, und die ist sicherlich auch nicht falsch, dass Gott doch dem Ganzen es nicht sofort wieder verkommen lassen wird. Denn wir wissen, wenn Gott das Haus nicht baut, so bauen die Bauleute umsonst. Also auch die Hoffnung, Gott muss Bestand geben, sonst wird alles in sich zusammenfallen. Dann in Vers 22, mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Warum verschonen? Nun, das Wahrscheinlichste ist, dass er hat ja in Vers 18 zum Ausdruck gebracht, dass er, ja, brachte nicht Gott darum all dieses Unglück über uns. Und wenn sie es nun wieder tun, dann geht natürlich die Furcht einher, dass Gott wieder Unglück über sie bringen wird. Und darum die Bitte, verschone mich, ja, lass mich nicht ebenso mit all diesem wieder hinweggerafft werden. Verschone mich nach deiner großen Gnade. Lass mich nicht mit den Gottlosen hinweggerafft werden. Vers 29, und das ist wieder etwas, das hatten wir schon zweimal. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. Ich hatte schon mal genannt, dass das kein Gebet ist, das wir uns zum Vorbild nehmen sollten. Wenn er bittet, dass er den Schuldigen eben das Gericht dafür bringt, gedenke es ihnen. An anderer Stelle sagt er sogar, dass er ihnen nicht gnädig sein soll und die Sünde nicht austilgen soll. Passend zum Geist des Alten Testaments, nicht zu dem des Neuen Testaments. Gott ist immer noch der gleiche Gott, und doch sollte uns heute eher die Vergebung am Herzen liegen, im Bewusstsein, wie sehr wir sie auch gebraucht haben und brauchen. Und dann zuletzt nochmal zum Abschluss, gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Allgemein sehen wir einfach diese, wie er sich in all diesem verzweifelten Dienst eben an Gott wendet. Denn wir finden auch, oder wir erkennen ja auch doch eine Frustration hier drin, wie der Dienst hier verläuft. Frustration an dem, wie es zusammengebrochen ist. Aber wie begegnet er diese Frustration? Mit einem Blick auf Gott, mit Blick auf Gott, dass er von ihm sein Lohn und sein und allein Dank wirklich zu erwarten hat. Und das ist, was ihm eben, ich meine, wenn er das nicht hätte, dann hätte es genauso sein können, dass er nach diesem Anblick bei der Rückkehr das Handtuch wirft. Es scheint alles nicht zu funktionieren. Nein, er sucht seinen Lohn bei Gott und macht darum weiter. Er bittet, Herr, vergiss es nicht, auch wenn sie es vergessen. Lass die Arbeit nicht völlig wertlos sein. Herr, verschone mich. Herr, gedenke mir zum Guten. Und so können auch wir oder müssen auch wir uns das zum Vorbild nehmen, diesen Blick auf Gott, den Lohn von Gott erwarten. Den Lohn von Gott erwarten und im Blick darauf zu arbeiten. Paulus bringt das Gleiche zum Ausdruck. Möchte ich noch vorlesen. Und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wenn er schreibt in Vers 9, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Mit diesem Blick einmal vor Christus zu stehen und dann von ihm Lob erhalten zu wollen, mit diesem Blick sollen wir vorangehen und den Dienst tun, auch wenn er frustrierend wird, wenn er zu zerfallen scheint und zu zerfallen droht. Und in diesem Gedanken tut er es, geht wieder dagegen vor, abermals, und wir haben es gelesen in den ersten drei Versen, er schafft es wieder, gute Zustände hervorzubringen, und auch das soll uns eine Ermutigung sein. Wir finden keinen, auch wenn wir in einer gefallenen Welt leben, in der doch immer wieder die Sünde ihr Unwesen treibt, finden wir keinen Diener Gottes, der letztendlich sagen müsste, es war vergeblich, dass er für Gott geeifert hat. Wir sehen es bei Nehemia, dass trotzdem, dass es wieder zusammenbrach, dass Gott eben es wieder zu guten Zuständen kommen lässt. Wir sehen es zum Beispiel bei Esra, der auch das spüren musste, dass als er kommt in Esra, dass er absolut einfach nicht dazu kommt. Er kam ja, um das Gesetz zu lehren, aber er hat kein Gelingen damit. Doch 13 Jahre später schenkt ihm Gott dieses Gelingen, nachdem Nehemia eben auch gekommen ist. Wir sehen es bei Jeremia, der zu Lebzeiten kaum Frucht sah, aber allein dadurch, dass seine Schriften in der Bibel stehen, war sein Dienst auch nicht vergeblich. Wir sehen es auch an Paulus, der auch am Ende seines Lebens sagen musste, alle haben mich verlassen in der Provinz Asia. Die Macht der Sünde wirkt, aber auch er durfte darauf hoffen, dass Gott das ihm Anvertraute bewahren wird. Wir dürfen wissen, unser Dienst ist nicht vergeblich, auch wenn er in dieser Welt immer noch von Sünde gezeichnet sein wird, bis der Herr wiederkommt. Also müssen wir uns bewusst machen, es wird so sein, es wird nicht alles glatt laufen, es werden Dinge schief gehen und die Sünde wird in den Einzelnen und in der Gemeinde Unwesen treiben, aber Gott wird dennoch uns die Gnade geben. Gott wird es uns gedenken, wenn wir dennoch für ihn eifern und in ihm wird der Dienst doch am Ende Frucht tragen, denn unser Ziel ist ja letztlich nicht eine funktionierende Organisation aufzubauen, sondern auch jede Denomination und Gemeinde ist letztlich Mittel zum Zweck, um einzelne Seelen zum Gehorsam gegenüber Christus zu bringen, der Herr später in einer verherrlichten Gemeinde zusammenführen wird. Und dort erst wird das endgültige Resultat aller Arbeit wirklich sichtbar sein. Und damit schließen wir das Buch Nehemia. Ich hoffe, mit einer Ermutigung, ihm es gleich zu tun, im Dienst für den Herrn eifrig zu sein, von ihm groß oder ja, wie er eben loszuziehen, Großes für Gott zu starten und auch von ihm zu erwarten. Das war ja der Leitspruch von William Carey, dem Missionar. Erwarte Großes von Gott, unternimm Großes für Gott, im Vertrauen darauf, dass Gott gedenkt, dass Gott segnet. Und so hoffe ich, dass der Herr auch den Dienst von jedem Einzelnen von uns segnen wird. Nicht unbedingt, dass eine Mauer am Ende des Lebens steht, aber doch manches, was den Herrn verherrlicht. Und halten wir aber auch diesen Gedanken eben im Hinterkopf, den ich am Anfang genannt hatte. Dieses Buch, auch in seiner Verzweiflung am Ende, bildet den passenden Schluss zum Alten Testament, eben dieser Verzweiflung ohne Gott. Aber gedenken wir, alle Verzweiflung darf uns zu Christus treiben, der ja der Sünde und der Macht der Sünde ein Ende bereitet. In diesem Sinne, Gottes Segen für die kommende Woche.